Vielen Dank.
Ich mach's mal wieder, Uwe. Kann man immer brauchen, ne? So. Betet ihr mit mir? Ja? Vater Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den wundervollen Heiligen Geist. Und beide zusammen sind eine wundervolle Mischung. Und wir umarmen heute Morgen beides. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, und rede zu unseren Herzen durch das Wort. Rede ganz persönlich. Und ja, danke, dass du jedem heute Morgen dienst. Denen, die hier sind, die zu Hause zuhören und denen, die das irgendwann hören. Wir vertrauen auf dich, wir schauen zu dir, wir heben unseren Blick zum Himmel, von wo uns Hilfe herkommt, denn sie kommt von dir. Und wir richten unsere Herzen auf dich aus jetzt, Herr. Ehre sei dir. Amen. Amen. Gucken, ob die Predigt noch auf dem iPad ist. Da ist sie. Ja, wir sind immer noch bei den 5 Geschenken des Bräutigams. Es scheint euch zu gefallen, ihr seid wiedergekommen. Mir gefällt es auch, ich bin auch wiedergekommen. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Die erste Predigt im neuen Jahr, wo mein Name im Programm steht, heißt... Super, sehr gut. Wir gehen ein bisschen schneller durch die ersten Punkte, weil ich ganz frisch heute Morgen noch ein paar Gedanken irgendwie empfunden habe, die möchte ich gerne mitteilen und darum gehen wir durch die Wiederholung vom letzten Mal einfach nur lesenderweise durch. Ihr könnt euch die Punkte anschauen, ihr könnt die Predigt von letzter Woche im Internet nochmal angucken. Genau, und da habt ihr ja eigentlich alles dabei. Und wir steigen ein mit diesem Text aus Epheser 4. In Epheser 4, 11 ist ja unser Ankertext, unser Grundtext für die ganze Serie, wo steht, dass Jesus der Bräutigam, der Braut, der Gemeinde Gaben gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. So, das haben wir angeschaut. Aber es ist total gut, wenn wir die Bibel studieren, dass wir den Kontext anschauen, das, was drumherum da steht. Und dass wir uns auch von Kapitelziffern oder Versnummern nicht abhalten lassen. Und manchmal muss man so über Überschriften auch weglesen. Die sind oft toll und geben oft so Schlagworte. Aber die können einen auch verwirren oder man kann so in Kästen denken und Dinge voneinander trennen, die eigentlich zusammengehören. Wisst ihr, was ich meine? Genau, super. Zwei haben es verstanden. nee, ihr auch. Ihr seid nur deutscher als die anderen zwei. Und vielleicht, genau, ich ja auch. Okay, wir lesen Epheser 4. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, das schreibt Paulus, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Jetzt kommt quasi die Erklärung, was er sich darunter vorstellt. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Das bedeutet, jeder von uns ist ein Geschenk von Gott an den Leib Christi, von Gott an diese Welt. Und jeder von uns ist wichtig und wir haben uns das angeguckt, wir haben dieses Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit uns angeguckt und auch die Ziele haben wir uns angeguckt, die der fünffältige Dienst hat und das ist, dass wir in Liebe zueinander zu dem Haupt hinwachsen in einer Einheit als gesamter Leib. Und darum ist es so wichtig, dass wir über Dinge sprechen, die einfach das kaputt machen. Und eins, was Einheit kaputt macht, ist Isolation. Sich zurückziehen. Die Bibel sagt in Jesaja irgendwo, glaube ich, wer glaubt, flieht nicht. Der geht nicht weg. Im Hebräerbrief steht, verlasst die Versammlung nicht. Kommt zusammen. Ermuntert einander. Die Bibel ist voll von einander Bibelstellen. Und so wenig, wie man alleine verheiratet sein kann, kann man alleine Christ sein Leben. Du kannst nicht ein echter Nachfolger sein, zu Hause in deiner Höhle, ohne Gemeindefamilie. Punkt. So. Das ist das, was das Wort sagt. Und ich weiß, dass es Gründe dafür gibt, die Einsamkeit zu suchen. Niemand von uns ist verschont geblieben von Verletzungen, von Wunden, vielleicht bis zu Verrat. Wenn du dich nicht mit Menschen umgibst, können sie dich nicht verletzen. Vielleicht hast du einen inneren Schwur getätigt, das wird mir nie wieder passieren. Und bist dann in die Fluchtposition gegangen. Aber das ist doof. Weil die Mauer, die du gebaut hast, um dich zu schützen vor den Verletzungen durch Menschen, die schützt dich auch vor Gottes Liebe. Und darum müssen wir diese Mauern einreißen. Und wir erkennen an unserem Herzenszustand innerhalb der Gemeinde, wo wir mit Gott stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir brutal ehrlich sind miteinander, also mit Gott und mit uns selber, dann können wir aus Dingen rauskommen, die Gott blockieren. Ein geistlicher Leiter hat vor Jahren mal gesagt, weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Es gab in meinem Leben mindestens einen Zeitpunkt, wo ich so einen inneren Schwur gemacht habe, ich werde nie mehr jemandem vertrauen, der eine Bibel unterm Arm trägt. Wirklich. So, bei den weltlichen Leuten hast du ja immer die Erklärung, die kennen Gott nicht, wenn die Blödsinn machen. Aber wenn es dann Leute machen, wo du denkst, eigentlich... Und wenn das dann mehrere machen, dann kann man an den Punkt kommen. Aber Gott hat mich erlöst aus Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Dich auch? Ja. Wenn noch nicht, dann lass dich drauf ein. Weil das ist nicht das Ende. Weil ich Gott vertraue, habe ich mich entschieden, Menschen auch wieder zu vertrauen. Und selbst wenn ich mich dabei irre, selbst wenn ich dabei Risiken eingehe und nochmal auf die Fresse falle, wisst ihr was, wer mich auffängt? Jesus macht das. Aber in ganz vielen Fällen, in fast allen, erlebe ich wunderschöne Dinge mit meinem Risiko. Und es ist faszinierend, Jesus in den anderen Geschenken zu entdecken, zu feiern, wie wir heute die Eva gefeiert haben nach 18 Jahren. Das ist schon eine Nummer. Die ist nicht so laut. Die war auch immer positiv. Wenn du hier ein Dreamteam leitest, wenn du einen Dienstbereich leitest, ein Problem sind immer die Mitarbeiter. Habe ich genug Mitarbeiter? Habe ich motivierte Mitarbeiter? Und es gibt dann, man kann dann klagen und jammern und auch wir als Gesamtgemeindeteam können sagen, oh, da fehlt's und da bräuchten wir noch jemand. Und die Eva habe ich immer als eine erlebt, die hat gesagt, der Herr macht's schon. Ich bin mal gespannt, wie er es diesmal tut. Und dann habe auch ich nicht den Druck gefühlt, Gott zu spielen, der ich ja nicht bin. Ich bin ja, ne, manchmal, wenn man so helfen will und will, ja, ich würde ja dir gerne die alle backen und würde dir die gerne alle schicken, wenn ich sie hätte. Und jedes Mal, wenn Mitgliedsgespräche kommen, gucken wir, okay, wer kommt und wer kann helfen und wo fehlt's und wo klemmt's. Aber sie hat immer gesagt, der Herr kümmert sich drum. Sie war immer positiv in all den Fluktuationen, die auch sie als Leiterin erlebt hat. Und wenn ich mich einlasse auf Gemeinschaft mit der Haltung, weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen, muss ich auch nicht manipulieren. Ich muss nicht erreichen durch irgendwas, was ich tue oder sage, dass Menschen tun, was ich brauche. Wenn der andere Stein, der neben mir liegt, sich entscheidet, sich wegzubewegen oder nicht tut, wofür er da ist, schaue ich nicht zu dem Stein und schimpfe, sondern ich schaue nach oben und sage, schau mal, gespannt, wie du die Lücke füllen wirst, den der Ungehorsam von irgendjemandem gehauen hat. Das ist nicht mein Problem, weil ich baue ja nicht die Gemeinde. Wisst ihr, wer das macht? Ja. Jesus. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft der Bernd und ich zusammensitzen, die Köpfe schütteln und staunen über Entwicklungen, manche gut, manche schlecht, dann kommt wieder was, dann geht wieder was. Und du guckst einfach nur zu und bist begeistert, dass Gott einfach weitermacht. Er macht einfach weiter. Und die Ja sagen, die nimmt er und sagt, komm, wir machen es zusammen. Und das ist ziemlich cool. Und diese Haltung habe ich versucht, mir anzueignen. Und ich all in mit Menschen, 100%. Dankbar sein für jeden, der irgendwas macht. Und nicht meckern, wenn irgendwo was klemmt. Leiter muss ich konfrontieren. Wenn du ein bisschen aufgestiegen bist, dann kommt man auch mal an so einen Punkt. Aber diese Grundsatzhaltung der Dankbarkeit für jeden, der was tut, damit fahre ich ziemlich gut. Und das macht es so entspannt, weil er macht es, er ist verantwortlich. Das ist nicht mein Ding, wisst ihr? Es ist, als ob ich schon in Rente wäre und bin es noch gar nicht. So, ich gucke einfach zu, wie Gott das so macht und frage ihn, was ist mein Teil? Das ist total schön. So kann man entspannt Gemeinde bauen. Okay, der Prophet. Wisst ihr noch, da waren wir gelandet. Wir waren endlich beim ersten Päckchen von den fünf angekommen. Und ich habe so ein paar Gedanken. Wie viel sind es eigentlich? Ich glaube fünf zum Thema Prophet. Das erste will ich nur erwähnen, es gab Prophetenschulen. Im Alten Testament gibt es im Schwerpunkt vier Orte, an denen prophetisches Training stattfand. Kennt jemand den Namen einer der vier Städte? Okay. Rama, Gilgal, Bethel und Jericho. Und Samuel, Elia und Elisa waren die Leiter dieser Prophetenschulen. Bevor wir zum nächsten Punkt springen, stelle ich eine Frage, die ist eigentlich eine Kernfrage, aber ich mache sie ganz kurz, dann sehe ich ja, ob ihr es verstanden habt, wenn ihr die letzten Teile gehört habt. Was ist eigentlich der Hauptjob eines Propheten? Was ist die Hauptaufgabe von jemand, der Gott zu hören? Das Wort Gottes weiterzugeben ist alles Teil, ja, danke fürs... Zu ermutigen, ja, ist alles richtig. Anderen helfen, Gott zu hören. Warum? Was sagt Epheser 4? Sie sind dazu da, um die Heiligen, um die Gläubigen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Erinnert ihr euch, die Dienstgaben, auch der Prophet, ist nur Brautausstatter. Das heißt, es geht nicht darum, dass er im Rampenlicht steht, dass er irgendwo, das kann er, das muss er manchmal auch, das ist Teil, gehört manchmal dazu, aber sein Hauptjob ist es, dass andere lernen, Gottes Stimme zu hören, dass sie darin wachsen. Wenn wir den Evangelisten anschauen, dann nächstes Jahr, was ist dessen Hauptaufgabe? Die Botschaft zu verkünden? Ihnen zu Jesus zu helfen? Andere anzuleiten, evangelistisch tätig zu sein. Genau. Das ist eigentlich der Kernjob nach Epheser 4, Vers 11. Sie sind Multiplikatoren. Und manchen großen Mann Gottes am Ende seines Lebens befragt und von Reinhard Bonnke, glaube ich, habe ich es gelesen, die Frage gestellt, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal am Start wärst? Und ich meine, Bernd, hilf mir, ich habe seinen... Es war Billy Graham, danke. Billy Graham hat gesagt, ich würde mir heute 12 junge Männer suchen und würde ihnen das teilen, was Gott mir gegeben hat. Das würden vielleicht keine Billy Grahams von der Dienstgabe her. Und natürlich war der Mann dazu berufen, selbst auch zu Jesus zu führen. Aber viel wichtiger ist es, das in die Breite zu geben und die Heiligen, alle Leute, dazu zu inspirieren, zu ermutigen, ihnen zu zeigen, wie kann ich das denn machen? Weil ich erreiche ja viel mehr, wenn ich anderen beibringe, was ich kann oder was ich habe und sogar durch Anteilgabe, so nennen wir das, Impartation ist ein schönes englisches Wort, von meiner Salbung, von meinem Ding, was an andere weitergebe. Und dann können viel mehr Leute gerettet werden. Die tun es nicht für uns oder an unserer Stelle. Sie tun es in einem größeren Ausmaß in der Regel, aber sie helfen uns zu lernen, wie kann ich das Evangelium weitergeben. Genau. Und das ist vielleicht so eine der wichtigsten Lektionen, wenn wir uns die Dienstgaben anschauen. Dann ein wichtiges Thema, da halten wir uns ein bisschen länger auf. Kennt ihr das Tier? Genau hinschauen. Das ist der Wolf im Schafspelz. Ja, wir lachen, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber es sieht lustig aus, zugegeben. Ja, falsche Propheten. Laut der Bibel gibt es viele falsche Propheten. Und als ich angefangen habe, das zu studieren, war ich überrascht, an wie vielen Bibelstellen ich das gefunden habe. Und das ging heute Morgen sogar noch munter weiter. Im Griechischen steht da übrigens Pseudoprophetes. scheinbare Propheten, sind aber keine, keine, die von Gott kommen zumindest. Matthäus 7, wir hören uns zu, wir hören uns an, was Jesus dazu zu sagen hat. Schlag doch gerne deine Bibel auf in Matthäus 7, Vers 15 bis 23. Ich glaube, ich habe den Anfang davon aufgeschrieben, genau. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Der Mensch schaut das an, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und das Herz kann man schon auch erkennen, wenn man gut beobachtet und weiß, worum es geht. Wir hatten, wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, erlebt man die coolsten Sachen und auch die merkwürdigsten Sachen. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal einen Propheten bei uns, damals in Hadamar in der Gemeinde. Das war ein junger Mann, so um die 30, würde ich sagen, Bernd. Ende 20, 30. Der hat uns erzählt, er kommt aus Südafrika, er ist Prophet, er ist jetzt in Deutschland. Und hat ganz viel Tolles mit Gott erlebt. Er hatte auch bestimmte Herausforderungen, was seine Nahrung betraf. Er konnte nur so Tofu-Würstchen oder was, er konnte nur so bestimmte Sachen essen. Und dann alle in der Gemeinde, wir waren damals vielleicht, weiß ich nicht, 30 Leute oder irgendwie sowas, alle waren ganz aufgeregt über den Propheten aus Südafrika. Der hat dann bei Leuten aus der Gemeinde gewohnt. Die haben dann auch brav das gekauft, was er nur essen konnte. Viele haben ihm Geld gegeben. Ja, man will ja den Propheten, den Mann Gottes, unterstützen. Und er hat das auch ziemlich geschickt gemacht, den gutgläubigen Schafen so ein bisschen was abzuziehen. Und irgendwann waren wir, ich weiß gar nicht, wo wir waren, und haben einen Kollegen getroffen. Der hat uns dann gefragt, war der auch schon bei euch in der Gemeinde. Der zieht rum und erzählt diese Geschichte. In Gießen war er schon, bei mir war er schon. Ich wollte euch nur sagen, das ist alles gelogen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Komisch, oder? Was Bernd und mir am Anfang aufgefallen war, war, dass er uns gemieden hat wie die Pest. Also mit uns wollte er nichts zu tun haben, aber so, er hat so geguckt. Hat sich seine Opfer oder seine Leute, mit denen man es machen konnte, die es aus besten Motiven für den Herrn gemacht haben, logisch, aber die voll verarscht worden sind. Das alles gibt's. Es gibt Hochstapler, die unterwegs sind, aus Eigennützigkeit dir was vom Pferd erzählen und du denkst, du bist voll beeindruckt. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir die ganze Bibel kennen. Ich habe gestern in der Mentoring-Sitzung was ganz Tolles gelernt. Das gebe ich euch ganz brühwarm weiter. Da war ich mit einer Gruppe zusammen online mit John Thomas und der hat gesagt, der Teufel will nicht, dass wir das Gesetz kennen. Darum ist es auch immer wieder modern im Leib Christi, dass wir uns distanzieren vom Gesetz, vom Alten Testament, Levitikus zu lesen oder sowas. Wozu braucht man denn so einen Kram? Er sagt, es liegen so viele Schichten an Weisheit in diesen Büchern des Alten Testaments verborgen und der Teufel will nicht, dass wir sie lernen. Weil wenn wir diese Bücher studieren, Wir werden nicht durch das Gesetz gerettet, aber wir lernen die Wege Gottes kennen. Wir lernen, wie Gott tickt und was Gott gut findet, wovor er uns warnt. Das hat sich nämlich nie geändert. Und das ist, ich glaube, es ist 5. Mose 13, musst es suchen, ich bin nicht ganz sicher. Da sagt die Bibel, wenn du einen Propheten hast und der sagt dir, da wird passieren und es trifft dann ein. Aber er zieht dich weg von Gott, dann hör nicht auf ihn. Ich weiß gar nicht, sollte man den dann töten? Das habe ich jetzt leider vergessen. Also war vielleicht noch mit Steinigen hinten dran. Haben wir damals mit dem Typ aus Südafrika nicht gemacht. Aber, aber die Bibel sagt, selbst wenn jemand Wunder tut, Jesus sagt, wir haben in deinem Namen geweissagt, Wunder getan, Zeichen gewirkt. Und ja, das sind schon Sachen, wo man nachdenkt. Da wird jemand scheinbar von Gott gebraucht. Das ist auch häufig der Fall. Und Jesus hat gesagt, die Bibel sagt über Jesus, er wurde beglaubigt durch die Werke. Aber er wurde beglaubigt als der Messias. Die Frage des Johannes aus dem Gefängnis, Johannes des Täufers, die, ist er der? Und dann hat er gesagt zu den Jüngern, sagt ihm, was ihr seht. Das ist aber nur eine alttestamentliche Prophezeiung, die sich erfüllt hat auf den Messias, denn diese Beglaubigung. Aber alleine aufgrund von übernatürlichen, bombastischen Sachen kannst du nicht jemandem vertrauen. Sei nicht doof. Wenn dieser Mensch unabhängig ist, wenn er nirgendwo dazugehört, sich nirgendwo unterordnet, wenn er Leiterschaft meidet, wenn er Dinge predigt oder lebt. Das war auch aus einer Predigt, glaube ich, von John Thomas. Er hat erzählt, er kannte einen Propheten, der hat gesagt, ich habe eine Ehefrau und ich habe eine spirituelle Ehefrau. Und er hatte zwei Wohnungen, wo jeweils eine dieser Frauen gelebt hat. So, wenn du so einen hast und wenn der Tote auferweckt, hör nicht auf ihn. Hör nicht auf ihn. Hör nicht auf den, der die Ehe mit Füßen tritt. Hör nicht auf den, der dich isoliert von deiner Familie. Hör nicht auf den, der dir Feindschaft predigt gegen irgendjemand. Hör nicht auf ihn. Das ist nicht Christus. Das ist keiner, der von Gott kommt. Hör nicht auf jemand, der Anklage predigt. Hör nicht auf jemand, der lästert. Hör nicht auf ihn. Liebt er? Ist er demütig? Ist er großzügig? Gibt er? Ordnet er sich unter? Gesetzlosigkeit, was ist denn Gesetzlosigkeit? Hat Jesus von gesprochen. Kennt ihr den Geist der Gesetzlosigkeit? Seine Vollendung wird er in der Endzeit der Endzeiten finden, in dem letzten Antichristen. Seit 2000 Jahren gibt es Antichristen, laut Bibel. Seit Pfingsten, seit Gemeinde da ist, gibt es Antichristen. Viele sind gekommen und die meisten sind tot. Und heute stehen sie wieder neu auf und haben neue Namen und neue Ideen. Dem Teufel ist es doch egal, wie er dich von Gott wegkriegt. Ob mit der intellektuellen Methode, historisch-kritische Bibelauslegung. Zum Kotzen. Das ist eklig. Es gibt gute Literatur von Leuten, die da, also es gibt fantastische Bücher auch, die das intellektuell beleuchten. Ob intellektuell von Gott weggebracht, durch Sünde, wie der verlorene Sohn, Huren, Sex, Saufen, oder durch Esoterik, sucht das Übernatürliche woanders beim Teufel, oder durch Stolz, ich weiß es eh besser als alle anderen, ich lerne nie wieder was in meinem Leben, weil ich kenne ja schon alles, kommen wir gleich nochmal drauf. Dem Teufel ist es egal, welchen Köder du frisst, solange du nur Gott meidest, das Wort nicht mehr liest, die Gemeinschaft meidest, nicht mehr mit Gott redest, und dich nicht mehr belehren lässt. Es ist ihm völlig egal, welcher Köder das ist. Und er hat einen passenden für dich, den er strickt. Und darum ist es so gut, wachsam zu sein. Und nicht jeder Stimme im Internet zu glauben. Und nicht alle Bücher zu lesen, sondern zu gucken, was sagt das Wort? Was sagt das Wort? Was sagt das Wort? Und wenn wir zum Pastor kommen, dann kommen wir auch dahin. Das sind auch Hilfsmittel für dich in deiner lokalen Gemeinde, dir zu helfen, zu unterscheiden, wenn du dir nicht sicher bist. Dann kannst du fragen. Wir wissen auch nicht alles, aber wir wissen schon eine ganze Menge und wir wissen manchmal auch Dinge, die wir nicht sagen dürfen oder können, um jemanden zu verletzen. Aber wir können dir sagen, vielleicht hörst du dir doch eine andere Predigt an oder ein anderes Buch oder ja, hat was mit Vertrauen zu tun. Paulus hat dann gesagt, wir sind immer noch bei dem Wolf, in seiner Abschiedsrede an die Gemeinde, an die Leiter der Gemeinde in Ephesus, denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, wenn ein Leiterschaftsvakuum entsteht für einen kurzen Moment, dann versucht der Feind das auch schön zu füllen. Deswegen liebt er Gemeindespaltung. Das kann ja dann, kann man ja immer versuchen, nochmal so einen tödlichen Push zu setzen. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, sagte Paulus, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen, sodass sie nicht mehr dem Herrn, sondern ihnen folgen. Selbst wenn es einer ist, den du schon 20 Jahre aus dem CCLM kennst, der plötzlich irgendwas Merkwürdiges predigt. Ja. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit. Die Frucht des Fleisches, Streit, Unzucht, Ehebruch. Lies dir die beiden Listen durch und guck in das Leben der Person. Wie geht diese Person mit ihrem Ehepartner, mit der Familie um? Wie geht sie mit Leiterschaft um? Wie geht sie mit Geld um? Ja. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Und das ist jetzt ziemlich drastisch. Wenn der Bernd denkt, das ist falsch, kann er mich korrigieren. Das ist auch gut so. Dafür ist ein Hauptpastor da. Amen. Amen. Es gibt einen, der hatte auch was zum Thema falsche Propheten zu sagen, und das ist der Apostel Johannes. Nicht der Johannes der Täufer, sondern der Apostel Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, die drei Briefe und das Buch der Offenbarung. So, und er hat in seinem ersten Brief was ganz Cooles geschrieben. Wenn du bei dem Prophetie-Seminar mit Daniel Exler dabei warst, dann weißt du, der hat diese Stelle auch ganz praktisch angewandt. 1. Johannes 4, Vers 1. Da steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir haben ein weiteres Indiz, ein weiteres Prüfinstrument bekommen in der Bibel, wie man einen falschen Propheten unter anderem erkennen kann. Die anderen Lebensstil, Predigt und so weiter habe ich euch genannt. Worum geht's hier? Es geht darum, zu bekennen, zu glauben, zu predigen, dass Christus was war oder ist. Ganz Mensch und ganz Gott. Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Es gibt auch in anderen Religionen Jesus. Da wird er erwähnt. Im Koran gibt es Suren über Jesus. Es gibt über die Maria, über die Geburt, gibt es da Aussagen. Auch in, weiß, habe das nicht so ganz explizit mir angeguckt, aber so, dass Jesus gelebt hat, dass er ein netter Mensch war, dass er, so wie Gandhi oder wie auch irgendjemand, für seine Überzeugung gestorben ist und sowas, so als Edeltypus, aber Mensch. Nicht Gott, das glauben einige. Und das, was ich jetzt sage, was ich so drastisch fand, für mich ist, es ist mir heute Morgen gekommen, wenn der Islam sagt, Gott hat keinen Sohn. Er war ein Prophet wie Mohammed, er wurde nicht gekreuzigt und ist nicht auferstanden, sondern er ist zu Allah aufgestiegen, steht im Koran. Was macht das dann? Welche Aussage haben wir dann? Wir haben hier einen falschen Propheten, der den Geist des Antichristen transportiert. Und es ist dem Teufel egal, ob du Muslim, Buddhist, esoterisch, Wahrsagerin oder was auch immer wirst, solange du nicht an Jesus glaubst. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Jesus Christus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand, 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 niemand kommt zum Vater, außer durch mich. ja, was ist dann mit der Welteinheitsreligion und wir glauben alle an den einen Gott? Das ist wie, mir fällt kein Beispiel ein, aber entweder feiern wir Weihnachten, die Fleischwerdung Gottes in Christus, entweder feiern wir Ostern, Tod und Auferstehung und dann Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, oder wir sind keine Christen. Was sind wir, wenn wir die Kernelemente wegschmeißen und uns anbiedern wollen? Es ist nicht schlimm und du musst deiner muslimischen Nachbarin auch nicht sagen, du glaubst an den Geist des Antichristen. Das ist keine effektive Evangelisationsmethode. Aber nur für dich mal zu erkennen, wie drastisch sich die Geister scheiden und was in unserer Welt los ist. Ich habe die Tage in einem Gespräch mit jemandem gesagt, ich erinnerte mich an die Vorstellung eines Religionslehrers. Das war, glaube ich, bei Grace, zu dieser Elternabende, wo die Lehrer alle kommen, wenn die Kinder neue Lehrer kriegen. Kennt ihr das? War der schon mal da? Die erzählen dann was über sich und über ihr Fach. Und der sagte, es gibt einen Markt an Weltanschauungen. Und er sah es als seine Aufgabe, den evangelisch-christlichen Glauben den Kindern zu vermitteln, damit sie diese eine Wahlmöglichkeit kennen. Hat mir gefallen, fand ich, habe ich gedacht, der hat recht, der Mann. Das stimmt, das ist genau so. Und wir müssen einfach wissen, dass es alternativlos ist. Es gibt nur einen Mittler, 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus. Es gibt keine Alternative. Und jeder, der dir sagt, es kommt darauf an, was du tust, wie gut du lebst. Der Islam sagt ja, es gibt die zwei Waagschalen. Die einen kommen deine guten Taten, die anderen deine bösen. Je nachdem, welche Schale am Ende schwerer ist, dann kriegst du im Paradies 72 Jungfrauen zu deiner Freude. Mit denen könnte ich gar nichts anfangen, by the way. Also nicht in dem Sinn. Es gibt nur einen. Ich klebe das jetzt am besten. Ach, das habe ich auch jetzt, das war jetzt auch ungeschickt, also so irgendwie. Wenn du einen Weg suchst, raus aus Verlorenheit, aus Depression, aus Krankheit, aus Beziehungsproblemen und was auch immer Menschen noch sonst für Probleme haben können, dann ist das Kreuz deine Antwort. Dann ist der Mann, der da mal hing, deine Antwort. Dann ist der, den Johannes gesehen hat, mit Augen wie Feuerflammen und eine Stimme wie Donner oder wie das Rauschen vieler Wasser. Ist er deine Antwort. Wisst ihr, dass Jesus heute schon seit 11 Stunden und 13 Minuten für dich betet? Er macht ewiglich Fürbitte. Und er ist schon nach unserer Zeitrechnung, wenn du heute nimmst, seit 11 Stunden, 13 Minuten und 23 Sekunden dabei, für dich zu beten. Weil er sich vor Liebe zu dir gar nicht bremsen kann. Und es ist so clever, ihm zu vertrauen, dem, der sich hingegeben hat. Ich habe in meiner persönlichen Bibellese die Tage Apostelgeschichte 3 gelesen. Da gehen Petrus und Johannes in die Gemeinde und heilen unterwegs den Lahmen. Und dann entsteht so ein Tumult und die Leute werden aufmerksam. Und dann sagt Petrus was ganz, ganz Tolles, was ich so cool finde. Das habe ich mir deswegen noch ein paar Tage immer nacheinander nochmal durchgelesen. Apostelgeschichte 3. Da war es. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben für euch allen. Jesus allein. Jesu Leistung allein. Nicht deine Werke, nicht deine Frömmigkeit, nicht 18 Jahre Kindergottesdienst bringen dich in den Himmel. Das Kreuz, die Antwort auf all unsere Schwierigkeiten. Er starb. Er hat meine Rechnung bezahlt. Er hat meine Schulden getilgt. Er hat alles weggewaschen. Den ganzen Mist, den ich verzapft habe. Die hässlichen Gedanken, die ich hatte. Die bösen Worte, die meine Zunge auch hervorgebracht hat. Die Gemeinheiten, den Diebstahl vom Radiergummi in der Grundschule. Ja, alles. Die großen und die kleinen Sachen. Alles. Ja, was Sünde ist, ist Sünde. Das klingt lustig, aber es ist eigentlich nicht lustig. Es ist hässlich. Und ich will mit dem, der klaut und zerstört, eigentlich nichts gemeinsam haben, sondern mit dem, der liebt und gibt und sich selbst hingibt. Ja, und Petrus hat es verstanden. Er sagt hier in Vers 12 und 13, Gott ist schuld an allem Guten. So, der Bernd hat das für uns ein bisschen vereinfacht dargestellt, ist doch super. Ein Punkt schaffen wir noch. Das heißt, der Prophet geht mit uns ins neue Jahr. Wie kriege ich die Tomate auf den Bildschirm? Wirklich, also kommt jetzt wirklich, da ist sie. Okay, reif oder unreif, das ist die große Frage. Die große Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ab wann heißt jemand Prophet? Es gibt verschiedene Ansichten. John Paul Jackson hat über sich gesagt, er ist keiner. Der hat eine Zeitreise zu König David gemacht, der war im Himmel. Und der hat Wahnsinnsoffenbarungen gehabt und der lehrt bis heute, obwohl er schon verstorben ist, durch seine Kurse, die weitergegeben werden, unter anderem im Christuszentrum nächstes Jahr im Juni, die Kunst Gott zu hören, lehrt er andere, wie sie Gott besser hören können. So, ich würde sagen, er war ein Prophet. Er sagte von sich, nee. Ist auch am Ende egal, solange er seine Funktion ausfüllt und seinen Dienst getan hat. Und es gibt verschiedene Meinungen. Hagin hat darüber geschrieben, wie viel Offenbarung und so jemand haben soll, dass es wirklich, dass du sagen kannst, er ist einer. Aber was ich für uns gerne mitnehmen möchte, sind zwei Inputs, die tatsächlich auch aus dem Kurs kommen, die ich reinnehmen darf und die uns so ein bisschen schon helfen, so ein kleiner Teaser sozusagen. Zum einen, da habe ich auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, ist es halt gefährlich und das macht uns taub, auch für Gott, wenn wir unsere Identität suchen in unserer Gabe. Egal, ob das die Gabe der Weissagung ist oder welche Talente Gott dir auch gegeben hat. Wenn du daherkommst und manche Leute haben das auf der Stirn, ich habe recht, ich weiß Bescheid, schau her, wie toll ich bin. Und wenn du ihnen was erzählst, dann haben die immer eine Geschichte und das zu toppen. Und dann denkst du hinterher, warum habe ich überhaupt meine Geschichte erzählt, wo ich so begeistert drüber war, keine Ahnung. So, und das ist so ein bisschen diese Pfauenmentalität. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir uns das hinter die Ohren schreiben. Charakter ist wichtiger als die Gabe. Es ist so viel kaputt gemacht worden im Leib Christi. Und es gibt viele Pastoren, die haben keinen Bock mehr auf Prophetie. Und ich kann sie ein Stück weit verstehen, weil es solchen Missbrauch gibt, wie Südafrikaner, die gar keine sind. Oder, ja, es muss nicht ganz so extrem sein. Menschen, die einfach ihr Ego finanzieren durch irgendwelche solche Sachen. Und wir alle müssen auf unser Herz aufpassen, weil der Stolz bemächtigt sich gerne auch meines Herzens und vielleicht auch deines Herzens. Es ist gut, mit dem Heiligen Geist und anderen Christen unterwegs zu sein, weil dann fällt es irgendwann auf und dann merkst du das, dass da was ist. Dann gibt es diese vier Quadranten der Salbung im offenbarenden Dienst. Das ist jetzt tatsächlich aus dem Kurs. Nummer 1, der erste Quadrant, großes Risiko, wenig Salbung. Großes Risiko, große Salbung. Nummer 3, wenig Risiko, wenig Salbung. Und dann das Optimum ist der Quadrant Nummer 4, wenig Risiko, große Salbung. Die beiden Faktoren, die festlegen, in welchem Quadranten du unterwegs bist, im Hören auf Gottes Stimme für dich und andere, sind der Gottfaktor, das heißt das Empfangen des Wortes, und der Risikofaktor, das ist der menschliche Faktor. Der menschliche Faktor wird beeinflusst von deinen Emotionen. Wo bist du gerade unterwegs? Dein aktueller Level an Freude, Entmutigung, Bitterkeit, Schmerz, Schuldgefühle, Zustand deiner Familienbeziehung, Beziehung generell Nummer 2. Wie du mit anderen umgehst, kann sich auf deine Fähigkeit zu hören auswirken. John Paul Jackson hat mal gesagt, so wie du auf deinen Ehepartner hörst, wenn du schlecht drauf bist, so hörst du auf Gott. Oh, echt jetzt? Und im Zuhören lernen, Menschen zuhören lernen, lernst du auch, tust du auch was für das Hören von Gottes Stimme im Übrigen. Geistlich, deine Überzeugung bezüglich Lehre, Theologie und Gebet haben Auswirkungen auf deine Fähigkeit zu hören und auch deine Einstellung im Thema Finanzen. Im Quadrant 1, gehen wir nochmal zurück, ist jemand unterwegs, der so im Angriffsmodus ist. Die Gemeinde, die nicht auf mich hört, wird sterben. Hier triumphiert Gericht über Barmherzigkeit, fordert mehr von anderen als von sich selbst. Die anderen haben alle keine Ahnung. Das war der Pfau. Und solche Menschen sind meistens, haben sie eine Geschichte von ja viel Gemeindetourismus. Und sie sind anfällig für Betrug oder für Täuschung. Quadrant 2, der ist auch im Attacke-Modus unterwegs. Er konzentriert sich sehr gerne in seinen Worten auf Korrektur und hebt Fehler anderer hervor. Gericht triumphiert über Barmherzigkeit. Er denkt, dass Gott seine Meinung immer teilt, dass Gott immer genauso denkt wie er. Und er ist sehr gerne außerhalb der Gemeinde unterwegs. Er hat eine, John Paul Jackson sagt, eine sehr kurze prophetische Lebenserwartung. Und er ist spalterisch unterwegs. Er bringt gerne Menschen gegeneinander auf. In Quadrant 3, geringes Risiko, das sind Menschen, die sehr ängstlich sind. Vielleicht bist du so jemand. Du siehst immer die anderen, die vielleicht einen Eindruck weitergeben im Gottesdienst oder einen Zettel an den Gottesdienstleiter mit einem Impuls. Und du hast das noch nie gemacht, aber du hast schon auch mal so Gedanken gehabt. Dann möchte ich dir sagen, dann trau dich doch und geh doch mal ein bisschen mehr Risiko ein und gib was weiter. Menschenfurcht ist hier ein großes Thema. Und er gibt nicht weiter, was er von Gott empfangen hat. Und er macht da lieber ja Kompromisse und hält sich da klein oder bedeckt. Und der Quadrant 4 ist dann der, wo wir hin sollen, hin wollen hoffentlich. Da bist du unterwegs, wenn du die Liebe Gottes zeigst und auch das Herz des Vaters, über das wir vorhin so schön gesungen haben, weitergibst. Hier ist es Barmherzigkeit, die über Gericht triumphiert. Freundlichkeit hat eine hohe Bibelkenntnis und ist stark im Gebet. Baut die Gemeinde auf und der Charakter ist wichtiger als die Gabe. Er zeigt die Frucht des Geistes. Und das ist so spannend, da zu gucken und da zu wachsen. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo du stehst, dann frag mal deinen Kleingruppenleiter oder deinen Dreamteamleiter oder Bernd oder mich, wenn wir mit dir mehr zu tun haben. Dann sei doch mal da und mach eine Analyse, wo bin ich in meiner Reife, in welchem der Quadranten bin ich unterwegs und was muss ich ändern, um da zu wachsen. Ja, so viel für heute. Ich würde gerne mit uns beten als Reaktion auf das Gehörte und ich möchte natürlich auch einladen, ja, sich auf Jesus ganz einzulassen. Seid ihr dabei und steht mit mir nochmal auf, bitte. Vater, wir danken dir für das wundervolle Geschenk des Heiligen Geistes. Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bete für uns alle, dass du uns mündig machst, dass wir nicht wie Babys quäken und wollen, dass andere für uns hören oder der große Prophet XY, sondern lehr uns, Herr, selbst dich zu suchen, deine Stimme zu hören, Antworten im Gebet zu empfangen. Mach uns das stark, auch als Gemeinde, Herr. Lass uns eine Gemeinde sein von Leuten, die geschult, geübt und stark sind im Hören von Gottes Stimme. Heiliger Geist, ich bete, dass du ja zu jedem einfach redest, dass du uns berührst, dass du uns zeigst, wie wir diese Defizite, die jeder von uns hat, die ich habe, wie wir die überwinden können und wie wir da wachsen können. Hin zu diesem Quadranten Nummer 4, Herr, wo wir ganz viel von dir hören und weitergeben und auch risikobereit sind in einem gereinigten Charakter, Herr. Danke dafür. Danke, danke. Amen.
Und wenn du Gott dein Leben geben möchtest, zum allerersten Mal vielleicht, weil du denkst, boah, das mit dem Kreuz und das überhaupt nicht alles egal ist, was man glaubt, und dass Jesus der Ausweg ist, wie das ich da so versucht habe zu symbolisieren, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gebet der Hingabe an Jesus zu beten. Weil Jesus hat dein Ticket in den Himmel. Jesus hat die Antwort auf deine Lebensherausforderung. Und Jesus ist hier und will dir begegnen. So, wenn du dich einlassen willst, einmal mehr oder zum ersten Mal, sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ganz Gott und doch Mensch geworden. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Ich bringe dir alle meine Lebensschuld und bitte dich, vergib mir. Gestalte mein Leben neu. Füll mich mit deinem Geist. Herr Jesus, ich will dir folgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann ist nach dem Gottesdienst der Wolfgang gerne für dich da. Betet noch persönlich für dich und hat auch noch ein kleines Geschenk von uns als Gemeinde. Ich freue mich jetzt, dass wir das Abendmahl miteinander feiern und dass Bernd uns dazu anleitet. Und ja, möchte euch ermutigen, wachst und lernt den Herrn zu hören. Amen.
Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.